Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Na, vielleicht ist ja alles so gewollt und das Chaos ist kalkuliert. Grüßt euch zum Update-Podcast an diesem Dienstag. Ja, erste Sitzung nach der Sommerpause heute in Westminster, da wurde gleich viel geordert. Im britischen Unterhaus und es ging zur Sache. Ein konservativer Abgeordneter hat gleich mal die Seiten gewechselt. Johnson verliert daraufhin seine rechnerische Mehrheit dort im Parlament. Könnte Neuwahlen geben. Zumindest ist das der Stand jetzt, wo wir diesen Podcast aufzeichnen. Ja, vielleicht hat das ganze Chaos im britischen Unterhaus Boris Johnson, der Premier, so geplant.
Wir denken, Boris Johnson wird jetzt in die Enge getrieben. Ich glaube ja mit anderen auch, das ist genau das, was er will.
Friedbert Meurer ist unser Korrespondent in London und wird uns gleich erklären, dass das vielleicht auch Johnsons Pläne sein könnten. Klingt so ein bisschen nach der Serie House of Cards, was dort passiert. Außerdem schauen wir auf die nächsten 6 Wochen bei uns in Deutschland. Die werden für die SPD nämlich ganz schön stressig. 23 Regionalkonferenzen, um am Ende dann ein Spitzenduo zu finden. Das sportlich.
Naja, wer Parteivorsitzender der SPD werden will, egal ob jetzt allein oder im Team, von dem kann man auch was abverlangen.
So hart sagt das SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Er wird uns auch gleich erklären, was hinter der 23 steckt. Und mit welcher Taktik man am Ende vielleicht bei der SPD gewinnt. Und wir schauen uns an, warum wir vielleicht unser Girokonto bald so wechseln wie unseren Handyvertrag oder unseren Stromvertrag. Einige Banken und Sparkassen erhöhen nämlich die Gebühren. Das alles gibt's jetzt für euch in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Kurz ein Ding an dieser Stelle in eigener Sache. Gestern haben wir ja über die Landtagswahlen in Brandenburg und in Sachsen gesprochen. Unter anderem auch mit dem Journalisten Josa Mania Schlegel. Es ging darum, dass viele der 18- bis 36-Jährigen in Sachsen die AfD gewählt haben. Und Josa hat sich nach unserem Gespräch bei Twitter bedankt. Da hat er geschrieben, danke für euer andauerndes Interesse am Osten und das schöne Gespräch. Das ist natürlich nett. Klar, da habe ich mich auch gefreut. Gleichzeitig hatte ich aber auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein komisches Gefühl, wenn man sich schon als in Leipzig lebender Mensch bedankt, dass man mit einem spricht, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, dann sagt das doch schon einiges aus, vor allem in Sachen Selbstwertgefühl. Das hat mich irgendwie nicht mehr losgelassen. Man identifiziert sich sehr stark mit seiner Region, mit seiner Stadt, mit seinem Bundesland, vielleicht auch stärker als in anderen Regionen in Deutschland. Und deshalb empfindet man, glaube ich, auch persönlichen Schmerz, wenn darüber negativ, einseitig, schlecht oder vielleicht sogar gar nicht berichtet wird. Und natürlich wäre es schön, wenn man sich in Zukunft nicht mehr für Gespräche bedanken müsste, sondern wenn man sie einfach führt und wenn solche Gespräche normal sind. Das ging mir gestern durch den Kopf nach diesem Gespräch und ich fand es wichtig, es euch nochmal zu sagen. Jetzt wieder zu heute, Dienstag, 3. September.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn man aus dem Urlaub kommt und den ersten Arbeitstag hat, dann will man natürlich erstmal ganz ruhig, entspannt, langsam hochfahren. Geht nicht, wenn man im britischen Parlament sitzt. Dort ist heute nämlich erste Sitzung nach der Sommerpause und es rappelt gleich mal ordentlich.
I will stand up for the rights of the House of Commons and I will not be pushed around by agents of the executive branch.
Das machte gleich mal der Sprecher des britischen Unterhauses John Bercow klar, denn es gibt einen Machtkampf dort. Boris Johnson, der den Brexit unbedingt bis spätestens Ende Oktober durchziehen will und zur Not auch ohne Deal mit der EU. Auf der anderen Seite Johnson Gegner, die einen No-Deal unbedingt verhindern wollen. Und zwar am liebsten per Gesetz. Friedbert Meurer ist unser Korrespondent in London, wird uns auf den neuesten Stand bringen. Friedbert, es ging ja erstmal mit einer Überraschung heute los in dieser Sitzung. Einer hat nämlich die Seiten gewechselt und Boris Johnson hat rechnerisch keine Mehrheit mehr im Parlament.
Ja, genau so sieht's aus. Die Regierung hat heute ihre Mehrheit verloren, weil Philip Lee, ein Abgeordneter der Konservativen, die Fraktion gewechselt hat. Er ist jetzt ein Liberaldemokrat. Er war wohl einer von denjenigen 2022 sogenannten Rebellen bei den Tories, die überlegt haben, gegen Boris Johnson abzustimmen. Und da ja auf die so viel Druck ausgeübt wurde, hat er also die Fronten gewechselt. Man konnte das beobachten, während Boris Johnson im Unterhaus sprach. Stand Philip Lee auf, ging ein, zwei Reihen höher und setzte sich zu den Liberaldemokraten in die Bank, damit auch jeder sehen konnte, ich gehöre jetzt nicht mehr zur konservativen Fraktion. Die hat noch 319 Stimmen, die Opposition 320 Stimmen. Also numerisch hat die Opposition sogar ein ganz kleines Stück die Nase vorne jetzt.
Und das geht so einfach, seine Partei wechseln? Okay, wenn man das Mandat hat, natürlich, aber dann einfach sich umzusetzen und schwupps ist man dann plötzlich auf der anderen Seite?
Das geht so einfach. Die Frage ist, wenn es jetzt wirklich Neuwahlen gibt, über die alle reden, da kann er natürlich Philipp Lien nicht mehr für die Konservativen kandidieren. Das ist ja klar. Mhm. Aber sein Kalkül war ja, ich fliege ja sowieso bei den Konservativen raus. Wenn ich gegen die Konservativen stimme, dann kann ich gleich zu den Liberaldemokraten wechseln. Das kann man tun, das geht. Einige haben die Fraktion verlassen, sind unabhängige geworden. Andere treten einer anderen Partei eben bei, so wie Philipp Lien.
Was bedeutet das denn ganz genau jetzt, dass Johnson da keine Mehrheit mehr im Parlament hat?
Also, damit ist die Wahrscheinlichkeit größer geworden, dass er heute Abend die Abstimmung verlieren wird, die wir so etwa für 23 Uhr erwarten werden. Eine Abstimmung eigentlich nur darum, dass die Opposition die Tagesordnung im Unterhaus übernehmen wird. Aber daran gekoppelt ist dann morgen ein Gesetz. Ein Gesetz, das es Boris Johnson verbietet, ohne Vertrag die EU zu verlassen. Heute Abend diese Abstimmung. Es ist noch nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich bedeutet, dass Boris Johnson diese Abstimmung verliert. Das könnten einige natürlich von Labour beispielsweise, die für den Brexit sind, für Boris Johnson stimmen. Aber ich muss ehrlich sagen, das sieht so aus, als würde Boris Johnson diese Abstimmung verlieren.
Boris Johnson wollte ja das Parlament nächste Woche schon wieder beurlauben, damit ihm da keiner in seine Brexit-Pläne reingrätscht. Ist es damit auch vom Tisch?
Wenn wir Neuwahlen bekommen, dann glaube ich, ist diese Suspendierung vom Tisch. Dann werden wir uns ja darüber unterhalten oder dann werden wir sehen, dass das Unterhaus in Hochgeschwindigkeit diese Neuwahlen beschließen muss. Boris Johnson kann das allein nicht beschließen, er kann es beantragen. Mhm. Da müssen 2/3 der Abgeordneten des Unterhauses zustimmen. Das geht also nur mit, schätzt man oder kann man sagen, der Hälfte der Labour-Fraktion. Diese Unterstützung braucht er. Dann gäbe es Neuwahlen, dann würde sofort die Legislaturperiode zu Ende sein und dann ist eine Suspendierung gar nicht mehr erforderlich.
Und hältst du das für ein wahrscheinliches Szenario, dass es so kommen wird?
Ich halte das für wahrscheinlich. Ich glaube, dass wir heute Abend dieses Abstimmungsergebnis haben werden. Boris Johnson soll, darf, wird nicht können, ohne Vertrag die EU zu verlassen. Dann wird er sagen, ich beantrage Neuwahlen. Dafür spricht eine ganze Menge, dass dieses Szenario kommen wird. Und ich glaube letzten Endes, wir denken, Boris Johnson wird jetzt in die Enge getrieben. Ich glaube ja mit anderen auch, das ist genau das, was er will. Genau das wollte er. Er will Neuwahlen haben, will die den anderen jetzt in die Schuhe schieben. Der Opposition, den eigenen Abtrünnigen, der EU, wem auch immer. Mhm. Die anderen sind jetzt an dieser Situation schuld. Die Gunst ist für ihn günstig. Er steht in den Umfragen weit vorne. Also das ist die Lösung, auf die er die ganze Zeit hingearbeitet hat. Und manche, zum Beispiel Tony Blair, der frühere Premierminister, sagt, Labour, das ist eine Falle, in die wir jetzt laufen. Und so könnte es sein, dass Labour 10 Punkte hinter den Tories in den Umfragen diese Wahl dann verliert.
Boris Johnson, der britische Premier, verliert die Mehrheit im Parlament und die Diskussion hat dort erst begonnen heute Abend. Showdown ist um 23 Uhr. Dann entscheidet sich, wie es da weitergeht. Vielleicht ist ja auch alles Kalkül von Boris Johnson. So schätzt zumindest unser Korrespondent Friedbert Meurer aus London ein.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Tour de France, das Radrennen, das dauert 3 Wochen und dann gibt's in der Regel einen Gewinner. Die SPD, die hält doppelt so lange durch und hat dann am Ende 2. Einen Gewinner und eine Gewinnerin. Nach 6 Wochen, das zumindest das Ziel bei der Suche nach den neuen SPD-Vorsitzenden. 23 Regionalkonferenzen, 8 Duos, eine Einzelbewerbung. Morgen geht's los in Saarbrücken und Mitte Oktober entscheiden dann die Parteimitglieder, wer es denn werden soll an der Spitze.
Wenn wir es falsch machen wollen, dann reden wir auf den Regionalkonferenzen nur über die SPD. Wenn wir es richtig machen, reden wir über das Land und über die Frage, wie wir das Land verändern.
Lars Klingbeil, der Generalsekretär der SPD, hat genaue Vorstellungen von diesen Konferenzen. Ich habe heute mit ihm gesprochen und wollte erst mal wissen, bei der 23, steckt denn da so ein bisschen Symbolik drin, dass man sich vielleicht hofft, auf 23% zu kommen?
Nein, da steckt auch nicht die berühmte 23 der Illuminaten drin, sondern wir haben gesagt, als Bundesebene, die Landesverbände und die Bezirke, die wir haben und die bei uns eine sehr starke Rolle spielen, die sollen entscheiden, ob sie Veranstaltungen durchführen wollen, wie viele Veranstaltungen sie durchführen wollen. Die sollten das auch ein bisschen einschätzen, was sie selbst organisieren können, wie viele sie brauchen, damit alle Mitglieder unsere Kandidierenden mal sehen können. Und dann sind wir auf die Zahl 23 gekommen. Also da gibt es keine Vorgaben aus dem Willy Brandt-Haus. Aber dass dieser ganze Prozess dazu führen wird, dass die SPD wieder stärker wird und die Prozente auch nach oben gehen, da bin ich mir ziemlich sicher.
Wenn man das mal vergleicht, Herr Klingbeil, mit der CDU, Kramp-Karrenbauer, Merz, Spahn, die haben sich ja 8 Regionalkonferenzen gegeben und da wurde dieses kurze Format gelobt. Wollten Sie da mit den 23 noch eins obendrauf setzen?
Nein, wir haben gesagt, bei uns stehen die Mitglieder im Mittelpunkt, die sollen die Kandidierenden nochmal sehen können, die sollen die live treffen können, die sollen denen Fragen stellen können. Und das Mitglied aus Hannover oder das Mitglied aus Berlin oder das Mitglied aus Saarbrücken, wo wir den Auftakt haben werden, die werden eine Konferenz haben, wo sie dann die Kandidierenden mal treffen können. Und das steht wirklich für mich im Mittelpunkt, dass man im Kontakt auch wirklich mit den Parteimitgliedern ist. Das soll keine Showveranstaltung sein, die einfach nur für die Medien da ist, sondern geht wirklich um Basisnähe und um Mitgliederbeteiligung.
Gibt es denn da überhaupt Zeit für? 5 Minuten Vorstellung von den Kandidaten, dann 1 Minute Fragen und Antworten, dann das nächste Paar und am Ende dann nochmal ein Schlussstatement. Das klingt ja eher nach einem Quickie.
Na, wir haben jetzt insgesamt 8 Paare, die antreten. Wir haben einen Einzelbewerber. Das ist natürlich eine sportliche Leistung, die alle unterzukriegen. Aber jede Veranstaltung wird mindestens 2,5 Stunden dauern. Und wenn die Kandidierenden schlau sind, dann werden sie auch davor noch da sein. Dann werden sie danach da sein. Also dann werden sie auch nochmal ansprechbar sein für die Mitglieder der SPD. Also da mache ich mir keine Sorgen, dass man nicht auch genug Fragen loswerden kann, dass man mitbekommt, wofür stehen die einzelnen Personen, wofür stehen die Teams eigentlich, die da antreten. Also da mache ich mir keine Gedanken.
Und haben Sie sich nicht mal gedacht, 8 Duos und diese Einzelbewerbung, die sind vielleicht ein bisschen viel fürs Gehirn. Ich meine, das sind 17 Menschen. Wäre es nicht ein bisschen einfacher gewesen zu reduzieren?
Ja, man hätte das so weitermachen können wie bisher. Also beim letzten Mal war es ja konkret so, dass ich glaube, Sigmar Gabriel und Martin Schulz sich irgendwo an einer ICE-Strecke getroffen haben, irgendwo ins Hinterzimmer gesetzt haben und überlegt haben, wer wird Parteivorsitzender, wer wird Vizekanzler, wer wird Außenminister. So, das ist das übliche Verfahren, was auch bei anderen Parteien gilt. Und ich war sehr dafür, dass wir dieses Mal Dinge anders machen, dass wir die Mitglieder fragen, wer soll künftig die Partei führen, wer hat die besten Ideen. Und das ist das, was wir jetzt praktizieren werden. Und das ist ein spannender Wettbewerb. Und ich bin stolz darauf, dass wir das machen und bin mir sicher, alle, die jetzt gerade noch sich fragen, kann das eigentlich funktionieren, die werden am Ende nach 23 Regionalkonferenzen sagen, das war wirklich eine Hochphase der Demokratie. Die SPD hat gezeigt, dass Politik Spaß machen kann. Und da werden wir viel überzeugen jetzt auf der Strecke und während der Tour.
Es gibt auch einige, die sagen, naja, wie kann das sein, dass eingespannte Bundes- und Landespolitiker jetzt da neben ihrer Arbeit her noch auf die Bühne gehen? Hat man generell mehr Energie als SPD-Politikerinnen und Politiker?
Naja, wer Parteivorsitzender der SPD werden will, egal ob jetzt allein oder im Team, von dem kann man auch was abverlangen. Also das kann ich jetzt nach knapp 2 Jahren Generalsekretär auch sagen. Wir sind in spannenden politischen Zeiten. Da kommt man mit der 35-Stunden-Woche nicht aus. Da muss man schon ein bisschen was obendrauf packen und was leisten. Und das ist das, was ich jetzt auch von allen erwarte, dass sie auf 23 Regionalkonferenzen sich die Zeit nehmen, dass sich die Mitglieder stellen, dass sie auch davor und danach noch Zeit haben, auch für den persönlichen Kontakt. Und das kriegt man dann auch für diese paar Termine hin, das neben einem Landtagsmandat, einem Bundestagsmandat, einem Ministeramt auch auszuüben. Also da bin ich sehr guter Dinge.
Warum haben Sie sich eigentlich nicht beworben, Herr Klingbeil?
Ich habe sehr massiv dafür gekämpft, dass endlich Teams vorne stehen, dass dieser Teamgedanke auch wirklich gelebt wird an der Spitze der SPD. Dafür habe ich Gespräche geführt und ich musste dann irgendwann merken, dass die Konstellation, die ich mir gut hätte vorstellen können, dass die nicht möglich war. Und dann habe ich auch gesagt, ich will jetzt nicht krampfhaft antreten. Also es geht nicht irgendwie um den nächsten Karriereschritt oder es geht jetzt nicht gezwungenermaßen darum, SPD-Vorsitzender zu sein. Ich wollte das in einer Konstellation tun, die ich auch toll finde. Die hat es leider nicht gegeben zum jetzigen Zeitpunkt. Und das war dann für mich auch der Punkt, wo ich gesagt habe, ich bin nicht dabei. Aber ich freue mich wirklich, dass jetzt da 8 tolle Teams sind. Das sind Einzelbewerber, den ich auch gut kenne, dass die jetzt auf den Platz gehen und sagen, wir wollen das machen. Und das wäre jetzt spannend. Wochen, die wir erleben als SPD.
Bleiben wir mal bei diesem sportlichen Bild. Was glauben Sie denn, mit welcher Taktik man am Ende dann gewinnen wird?
Ich glaube, man wird nicht dadurch gewinnen, dass man die ganze Zeit darüber redet, ob man drinnen bleibt in der GroKo, ob man rausgehen sollte, indem man die ganze Zeit darüber redet, wie man sich so fühlt in der SPD, sondern diejenigen werden Erfolg haben, die ganz viel darüber reden, wie sie das Land verändern wollen, wie sie die großen Zukunftsfragen des Landes anpacken wollen, wie sie Alltagssorgen der Menschen lösen können. Also die SPD ist immer dann stark gewesen, wenn sie sich sehr konkret um das gekümmert hat, was Menschen in diesem Land umtreibt, wenn man auch natürlich über Visionen mal geredet hat, aber nicht die ganze Zeit drüber reden, wie es uns geht.
6 Wochen Tour durch Deutschland, das sportlich, am Ende soll Politik dabei rauskommen, neue Politik. Und eine neue Spitze für die SPD. Lars Klingbeil, Generalsekretär der Sozialdemokraten, war das vor dem Start der ersten Konferenz morgen in Saarbrücken.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn ihr heute auf euer Girokonto geschaut habt, dann werdet ihr vielleicht nicht viel gemerkt haben. Das Geld ist immer noch da, aber vielleicht bald nicht mehr so viel. Viele Banken und Sparkassen erhöhen nämlich die Kontoführungsgebühren. Das berichtet die FAZ mit einem Hinweis auf das Internetportal Biallo. 327 Banken und Sparkassen wurden von diesem Portal ausgewertet, beobachtet. Die hätten in diesem Jahr schon die Gebühren erhöht. Zum Teil müssen Kunden dort zwischen 30% und 40% mehr zahlen für ihr Konto. Dabei haben ja viele Geldinstitute in den letzten Jahren bereits mehr verlangt für Kontoführung. Verena von Keitz aus unserem Team hat sich's für uns angeschaut, dieses Thema. Dürfen die Banken das so einfach machen? Wie ist
ja,
das?
Ja, die dürfen das einfach machen. Es gibt nämlich noch keine Kontopreisbremse. Das hat mir auch Ralf Schärfling erzählt, Finanzexperte von der Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen.
Also grundsätzlich dürfen Banken und Sparkassen die allgemeinen Geschäftsbedingungen ändern. Die dürfen auch die Preise anpassen. Grundsätzlich ist hier natürlich Vertragsfreiheit.
Genau, da kannst du nichts machen, die dürfen das.
Okay, und warum machen die so viele Banken das gerade, weiß man das?
Das hat mit den niedrigen Zinsen zu tun, von denen wir auch immer wieder hören, sagt Ralf Schärfling. Und auch damit, dass Banken und Sparkassen natürlich keine Wohltätigkeitsvereine sind.
Ja, zum einen darf man an der Stelle nicht vergessen, dass Banken und Sparkassen natürlich Geld verdienen wollen. Zum Zweiten haben wir aber auch die besondere Situation, dass die Kreditinstitute seit vielen Jahren Strafzinsen bei der EZB zahlen müssen. Diese Strafzinsen haben sie bisher an den normalen Privatanleger nicht weitergeleitet. Sie schauen aber natürlich, dass sie halt diese fehlende Zinsmarge an anderer Stelle ausgleichen. Und ein mögliches Mittel ist halt, über die Gebühren beim Girokonto zu gehen.
Genau. Und dann, wenn du davon betroffen bist, musst du dir natürlich überlegen, akzeptiere ich das jetzt noch, dass meine Bank irgendwie die Gebühren anhebt? Ich sage jetzt mal um 23%.
Ach.
Vielleicht wäre so ein Wert. Mhm. Oder denke ich jetzt über einen Wechsel zu einer anderen Bank nach?
Also muss ich Preise und Angebote verschiedener Banken vergleichen, ja?
Ja, und das ist gar nicht mal so einfach, denn Girokonten gibt es ja zu ganz unterschiedlichen Konditionen. Also manche bieten so eine Art Komplettpreis. Da sind dann schon ganz viele Leistungen abgedeckt. Zum Beispiel auch Kreditkarten, die du dann im Preis mit inbegriffen hast oder Überweisungen am Schalter. Bei anderen Verträgen musst du jede Kontobewegung und jeden Service extra bezahlen. Das hatte ich ja auch schon mal. Das ist aber auch nicht immer so ganz offensichtlich, was du quasi für jedes extra bezahlen musst, wenn du die Angebote der Banken siehst. Das steht nämlich oft im Kleingedruckten, da muss man ziemlich genau hinschauen. Und dann ist es ja auch noch ein Unterschied, ob es nun ein reines Online-Konto sein soll oder ob du eins haben willst, bei dem du auch mal in die Filiale wackeln kannst, an den Schalter und ein bisschen quatschen. Manche Banken haben auch nur sehr wenige Geldautomaten, andere haben ein dichtes Netz. Also du musst dir einfach schon genau überlegen, was will ich eigentlich und was ist dann wirklich ein günstiges Angebot.
Ist diese Komplexität denn vielleicht auch der Grund dafür, warum wir uns eher scheuen, die Bank zu wechseln, wie zum Beispiel einen Stromanbieter und Handyvertrag, da machen wir es ja doch schon deutlich öfter.
Ja, ich würde sagen, das ist sicherlich ein Grund, dass es eben einfach nicht so einfach ist zu sehen, wie gut du Geld sparen kannst mit einem Bankwechsel und was du dann auch dafür bekommst. Dazu kommt aber, dass auch beim Wechsel du den Überblick haben musst, wen du jetzt alles informieren musst, damit weiter Gelder bei dir ankommen, beziehungsweise damit alle deine Rechnungen auch weiter bezahlt werden. Das sagt auch Ralf Schärfling von der Verbraucherzentrale.
Über das Girokonto, da laufen ja ganz viele Buchungen, Gehalt, Miete, Strom, Wasser, Gas, Versicherungen und da muss ich da ganz viele Dinge umstellen. Das heißt, dieser Arbeitsaufwand, den muss man dann einmal machen und da ist jetzt auch die Frage, wie tickt der einzelne Verbraucher? Es gibt Verbraucher, die sagen, wenn ich Geld sparen kann, vielleicht sogar 100 Euro im Jahr, dann ist es mir das wert, auch das Girokonto zu wechseln. Es gibt andere Verbraucher, die sagen, mir ist dieser Arbeitsaufwand an der Stelle einfach zu groß und der lässt es an der Stelle. Aber man sollte nicht von vornherein sagen, ein Bankwechsel kommt für mich nicht in Frage.
Also du musst einfach auch ein bisschen gucken, was bist du für eine Persönlichkeit. Aber eben mal zu gucken, ob es sich nicht lohnen könnte, das empfiehlt sich einfach schon.
Werden wir denn da unterstützt bei dem Wechsel? Geht es da alles, damit das alles glatt geht? Oder wie
ja, tatsächlich. Sowohl von der Bank, zu der du wechselst, ne, so ähnlich wie beim Handytarifwechsel oder Handyanbieterwechsel, aber auch von der Bank, die du verlässt, das ist ein inzwischen gesetzlich verpflichtet, dass die da auch sich drum kümmern müssen. Und auch unabhängig von den Banken haben die Verbraucherzentralen in der Regel sehr gute Infos, was du alles beachten musst. Da gibt es auch Vordrucke, wen du über den Wechsel informieren musst. Das kannst du alles nutzen. Was Ralf Schärfling auf jeden Fall empfiehlt, ist, das neue und das alte Konto mindestens 3 Monate nebeneinander laufen zu lassen, damit einfach alles glatt geht, falls du mal was vergessen hast.
Wenn ich jetzt tatsächlich mein Konto wechsle oder gewechselt habe, bin ich denn dafür geschützt, dass die Preise dann gleich wieder erhöht werden, weil beim Stromanbieter ist es ja so, dass man dann so eine Preisgarantie für eine Weile hat, ne?
Ja, das habe ich mir eigentlich auch gedacht, aber das ist wohl tatsächlich nicht so. Also die Sparkassen und Banken können tatsächlich jederzeit einfach sagen, ach, wir ändern die allgemeinen Geschäftsbedingungen und dann stehst du wieder da. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum man noch ein bisschen mehr darüber nachdenkt.
Also wieder zeitintensiv die ganze Nummer. Viele Banken und Sparkassen erhöhen gerade die Kontogebühren. Ob sich ein Wechsel lohnt und wie aufwendig das ist, darüber haben wir gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gestern und heute sind erneut zwei private Rettungsschiffe beschlagnahmt worden. Ein Argument, das immer wieder aufkommt, wenn es darum geht, ob europäische Länder Flüchtlinge aufnehmen sollten. Und wenn ja, wie viel? Es lautet ja, die kommen doch nur wegen des Geldes. Soll also heißen, aus wirtschaftlichen Gründen. Das Münchner IFO-Institut für Migrationsforschung hat jetzt mal genauer nachgefragt. Und zwar bei denen, die es ja wissen müssen, bei den Flüchtlingen selbst. Matthias Wurms aus unserer Nachrichtenredaktion hat die Ergebnisse für uns gescannt. Was sagen die Flüchtlinge?
Die allermeisten sagen, dass Konflikte in ihrem Heimatland der Grund waren, nach Europa zu kommen. Also Kriege, Bürgerkriege, ethnische Konflikte oder auch politische Gewalt. 3/4 der Befragten haben das angegeben und nur 1/5 sagt, dass es wirtschaftliche Gründe waren. Bleiben 2% übrig, die sagen, dass sie vor allem vor Naturkatastrophen oder aus anderen Gründen geflüchtet sind.
Wie verlässlich sind die Zahlen?
Also spricht einiges dafür, den Zahlen zu vertrauen. Erstmal war es eine große Gruppe, die befragt wurde. Die Daten stammen von mehr als 22.000 Migranten ab 14 Jahren, die 2015 oder 2016 übers Mittelmeer nach Europa gekommen sind. Die wurden in europäischen Transitzentren in Griechenland, Italien, Nordmazedonien, Kroatien und Bulgarien befragt. Die Daten wurden natürlich anonymisiert und offenbar hatten die Befragten auch Vertrauen, denn es haben fast alle tatsächlich auch geantwortet.
Und weiß man, woher die stammen?
Ganz unterschiedlich und entsprechend unterschiedlich waren übrigens auch die Antworten. Also von den Flüchtlingen aus Afghanistan, Irak, Somalia, Sudan und Syrien waren zum Beispiel 90%, nicht nur 3/4 Kriegs- oder Gewaltflüchtlinge. Von den Migranten aus Marokko oder Algerien haben dagegen 3/4 gesagt, dass sie ihre Heimat aus wirtschaftlichen Gründen verlassen haben.
Das wiederum spricht ja dafür, Länder wie Marokko und Algerien tatsächlich als sichere Herkunftsländer einzustufen, wie es ja diskutiert wird, ne?
Könnte man meinen, aber auch in den Ländern bleibt ja noch 1/4, das eben nicht aus wirtschaftlichen Gründen nach Europa gekommen ist. Wobei die Autoren der Studie auch weniger versucht haben, jetzt politische Argumente für die eine oder andere Seite zu liefern, sondern, und das finde ich ganz interessant, sie haben erstmal akzeptiert, dass es diese starke Migration gibt und sie haben sich angeschaut, wer sind die Menschen, die da kommen, was können sie und wie können wir sie besser integrieren.
Und wer sind sie, was können sie?
Also allgemein ist es so, dass viel mehr Männer nach Europa gekommen sind als Frauen. 80% waren Männer und es kamen mehr junge Leute als alte. Und die können aber offenbar mehr als viele denken. Also die Studie zeigt, dass die Flüchtlinge, und da geht es wie gesagt um Flüchtlinge aus den Jahren 2015, 2016, die Flüchtlinge, die vor Konflikten übers Mittelmeer nach Europa gekommen sind, besser ausgebildet sind als der jeweilige Durchschnitt in ihren Ursprungsländern. Bei Frauen gilt das übrigens auch, wenn sie aus wirtschaftlichen Gründen geflohen sind. Und das haben auch schon frühere Studien gezeigt, dass vor allem die besonders gesunden und die durchsetzungsfähigen auswandern, weil man natürlich auch besondere Fähigkeiten braucht, um so eine Reise zu überstehen. Und dass genau deshalb auch viele gut ausgebildete Menschen zu uns kommen, weil die natürlich auch für sich bessere Chancen sehen, überhaupt woanders Fuß zu fassen.
Wenn man sie denn lässt.
Genau. Und daran sagen die Studienautoren, daran müssen wir noch arbeiten. Stichwort Migration und Migranten als Chance verstehen.
Eine Studie des Münchner IFO-Instituts für Migrationsforschung zeigt, dass die meisten der Migranten, die in den letzten Jahren übers Mittelmeer nach Europa gekommen sind, vor Gewalt und Krieg geflüchtet sind und nicht aus wirtschaftlichen Gründen, wie oft angenommen wird.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn man ein Boot hat oder oft im Gebirge unterwegs ist, dann ist eine Signalwaffe sicherlich was Sinnvolles, manchmal auch lebensnotwendig. Oder wenn man extremer Feuerwerk steht, dann können Gas- oder Schreckschusswaffen ja für einen auch wichtig sein. Fraglich, ob 640.000 Leute in Deutschland genau aus diesen beiden Gründen den kleinen Waffenschein beantragt haben. Dann darf man nämlich solche Waffen besitzen und sie mit sich führen. Vor 5 Jahren waren es bundesweit noch 260.000, bis Juni dieses Jahres 640.000 Leute, die diesen kleinen Waffenschein beantragt oder eben haben. Das hat eine Umfrage der Rheinischen Post ergeben, die bei den Innenministerien der Bundesländer angefragt haben. Warum ist das so? Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting hat das versucht rauszufinden und ist hier gelandet.
Jagd und Outdoor Mühlen in Siegburg bei Bonn.
Guten Tag.
Marc Mühlen öffnet die Glasvitrine. Und ich darf mir eine Pistole aussuchen.
Das ist eigentlich mit einer so der besten Nachbauten. Ne? Walter P99, mit der Walter Schleife auch drauf. Das ist zum Beispiel im Land NRW die Polizeidienstpistole, ne? Die es da so gibt.
Okay.
Können Sie ruhig mal in die Hand nehmen.
Nehme ich mal in die Hand. Boah. Die Waffe ist schwer, kühl und griffig. Müllen hat keine scharfen Waffen hier, sagt er. Die ich hier in der Hand halte, das ist eine Schreckschusspistole. Problem? Ich könnte sie gar nicht von der echten unterscheiden. Wenn ich jetzt hier abdrücke,
passiert nichts. Ne? Können wir euch mal machen.
Und ob da was passiert. Während mein Verstand sagt, die kann nicht schießen, laufen in einem anderen Teil meines Kopfes für einige Sekundenbruchteile ein paar großartige Filmszenen ab. Tatort, Clint Eastwood in einer Handvoll Dollar, Daniel Craig als Bond, sowas. Für einen kleinen Moment kann ich diejenigen verstehen, die sich sowas kaufen.
Der Verkauf ist klar in den letzten Jahren etwas angestiegen, überhaupt gar keine Frage. Und ja, die Leute wissen, dass sie einen kleinen Waffenschein zum Führen benötigen und viele beantragen den dann auch.
Der kleine Waffenschein erlaubt mir das Mitführen sogenannter SRS-Waffen, also Signal-, Reizstoff- und Schreckschusswaffen. Elektroschocker gehören auch dazu. Kaufen kann ich die eh. Aber nur mit dem kleinen Waffenschein darf ich solche Waffen auch außerhalb meines Hauses mitführen. Müllen zeigt mir dann jedenfalls noch die Waffe von innen, erklärt mir, dass die entweder laut knallen kann oder eben eine Tränengaswolke verbreiten kann. Aber viel mehr eben auch nicht.
Haben. Die einen wollen es für Silvester haben, die anderen auch für den Selbstschutz.
Eigentlich merkwürdig, dass viele glauben, dass sie mit so einer Waffe sicherer wären. Oliver Malchow von der Gewerkschaft der Polizei sieht da eher einen negativen Zusammenhang. Die Waffen suggerierten eine trügerische Sicherheit oder auch höhere Verteidigungsbereitschaft. Aber genau das, sagt Malchow, könne die Lage eskalieren lassen und den Nutzer möglicherweise selbst zum Straftäter machen, wenn der auf einmal nicht mehr in Notwehr handelt, sondern selbst zum Täter wird und andere verletzt. Die Polizei sieht das ja so kritisch. Wie sehen Sie das?
Ja, ich denke mal, das hat mit demjenigen zu tun, der sich sowas kauft. Der eine fühlt sich sicherer mit einem Elektroschocker oder mit einem Pfefferspray. Der andere möchte gerne eine Gas- und Schreckschusswaffe haben.
Auch Martina Baumgart vom Landeskriminalamt Hamburg sagt, dass wenn Laien sich bewaffnen, sich die Gefahr im Ernstfall für alle Beteiligten erhöhe. Ich finde Statistiken, in denen die Mehrheit der Deutschen für ein Verbot von Waffen und Munition in Privathaushalten ist. 59%. Und 45% sind allgemein für strengere Regeln im Umgang mit Waffen. Und trotzdem steigt die Zahl derer, die sich den kleinen Waffenschein holen. Die Erlaubnis, Schreckschusswaffen zu führen.
Das erstaunt mich schon.
Anruf beim Sozialpsychologen und Gewaltforscher Professor Ulrich Wagner.
Das erstaunt mich schon, weil wir schon in den vergangenen Jahren in der polizeilichen Kriminalitätsstatistik sehen, dass die Zahl etwa an gewalttätigen Übergriffen und an Straßenkriminalität zurückgeht. Also eigentlich müssten die Menschen sich sicherer fühlen. Und hier läuft etwas schief.
Wagner beobachtet, dass tatsächliche Sicherheit und gefühlte Bedrohung auseinanderdriften.
Und das kann viel damit zu tun haben, dass wir uns auch gegenseitig in unseren Freundeskreisen durch die Informationen, die wir aus dem Internet ziehen, uns gegenseitig in einer gewissen Art und Weise verrückt machen und uns gegenseitig verängstigen und dann glauben, dass der Staat, der ja eigentlich das Gewaltmonopol hat und verspricht, uns zu schützen, dass er das nicht mehr hinkriegt und wir deshalb anfangen, uns selbst zu bewaffnen. Das halte ich für eine sehr gefährliche gesellschaftliche Entwicklung.
Ein kleiner Waffenschein, der heißt noch nicht, dass auch eine Schreckschusswaffe gekauft wird. Eine Schreckschusswaffe bedeutet nicht, dass sie getragen oder gezogen wird oder gar abgefeuert wird. Ulrich Wagner sagt aber, dass allein schon das Wissen, eine Waffe zu haben oder die Vermutung, der andere könnte eine haben, dass das unser Zusammenleben schon verändert.
Das Bewusstsein, selbst über Waffen zu verfügen, führt dazu, dass man insgesamt in Gesellschaften nicht mehr Dinge ausdiskutiert, sondern mit Gewalt austrägt.
Schreckschusswaffen, die tun ja nichts, dachte ich.
Weil sie so aussehen wie Waffen, haben sie auch die Auswirkung, dass sie eben insgesamt das gegenseitige Bedrohungspotenzial heraufschraubt und solche gesellschaftlichen Eskalationen zur Gewalt hin begünstigen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Als Parteimitglied vorm Rechner sitzen und übers Netz abstimmen, für wen man ist, das kann man. Nach den 23 Regionalkonferenzen bei der SPD in Deutschland machen. Im Oktober müssen ja dort die Parteimitglieder entscheiden, wer denn das neue Führungsduo sein soll. Und heute ging das auch bis 18 Uhr bei der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung in Italien. Die Mitglieder mussten abstimmen, ob sie für oder gegen eine Koalition mit den Sozialdemokraten dort sind. Das wisst ihr, die Fünf-Sterne und die Sozialdemokraten. Die haben in Italien gesagt, wir machen gemeinsame Sache, wenn wir damit Matteo Salvini, den ehemaligen italienischen Innenminister, verhindern können. Er wollte ja seine Partei, die rechtspopulistische Lega Nord, bei Neuwahlen an der Spitze sehen. Also gab es diese Online-Abstimmung und das Ergebnis ist, ja, wir koalieren. Und jetzt sprechen wir mit unserer Korrespondentin in Rom darüber, mit Nina Amin. Die Parteimitglieder der Fünf-Sterne-Bewegung haben sich also entschieden. Ist das Ergebnis denn überraschend?
Naja, das sind fast 80% der Mitglieder, die für Ja gestimmt haben, also für die Regierungskoalition. Das ist schon ein ordentliches Ergebnis. Der Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio war auch sichtlich zufrieden, hat sehr viel gegrinst, hat gesagt, er sei sehr, sehr stolz darauf, dass quasi jetzt einmal die ganze Welt auf diese Online-Abstimmung gewartet hat und dann, dass das Ergebnis auch noch so klar in seinen Augen ausfällt, dass wirklich die große Mehrheit möchte, dass diese Koalition stattfindet. Mhm. Und das war im Vorfeld nicht so ganz absehbar, dass das wirklich so klar ausfällt.
Die Koalition zwischen Fünf-Sterne-Regierung und Sozialdemokraten ist ja, wenn man so möchte, mehr oder weniger eine Notlösung, um Neuwahlen zu verhindern. Wie kann diese Regierung denn das Land von sich überzeugen und den Politikbetrieb in Rom vielleicht ein bisschen beruhigen?
Naja, auf alle Fälle, diese Abstimmung jetzt heute von der Basis, die mit Spannung erwartet würde, die wird natürlich einiges dazu beitragen, weil das war jetzt wirklich noch so ein bisschen diese Unsicherheitsvariante, ob die Aktivisten von dieser Bewegung, die ja wirklich aus dem Volk entstand, nicht da noch einen Strich durch die Rechnung macht. Also Fünf Sterne und die Demokraten wollen natürlich Neuwahlen auf alle Fälle verhindern. Das haben sie jetzt geschafft, indem sie sich zusammenraufen, obwohl sie früher sich Spinnefeind war, viele unterschiedliche Positionen haben, jetzt zusammen eine Regierungskoalition wagen. Aber sie haben jetzt auch ein Programm, schon einen Entwurf schon vorgelegt, wo sie auch viele gemeinsame Punkte haben, auf die sie hinausarbeiten wollen. Also sie wollen Mindestlohn einführen, sie wollen gemeinsam das Parlament ein bisschen stutzen, dass da weniger Parlamentarier, weniger Kosten anfallen, sie wollen die Steuern senken. Also das sind schon auch Dinge, auf die sie sich einigen können. Andere Streitpunkte, die werden sie jetzt natürlich aushandeln müssen, wie zum Beispiel die Flüchtlingspolitik. Da verweisen sie, dass sie da dringend die Hilfe der EU auch brauchen, um zu schauen, wie man künftig mit den Menschen, die übers Meer kommen, umgeht.
Sagt unsere Korrespondentin in Rom, Nina Amin. Wie geht's weiter in Italien? Das haben heute unter anderem die User der Internetplattform Rousseau entschieden. Sie sind für eine Koalition der Fünf-Sterne-Bewegung zusammen mit den Sozialdemokraten, um Matteo Salvini und seine rechtspopulistische Lega Nord zu vermeiden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.